gemeinsam wachsen und gemeinsam lernen.
Willkommen beim Podcast von Kleinstkinder in Kita und Tagespflege.
Herzlich willkommen beim Podcast unserer Fachzeitschrift Kleinstkinder in Kita und Tagespflege, in dem wir mit unseren Autoren über ihre Fachartikel im Heft sprechen. Mein Name ist Claudia Ühlein, ich bin Redakteurin bei Kleinstkinder und ich freue mich sehr, dass wir für unseren Kleinstkinder-Podcast Herrn Prof. Dr. Jörg Beiwald gewinnen konnten. Mit ihm möchte ich heute über das oft tabuisierte Thema der frühkindlichen Sexualität sprechen. Ganz herzlich willkommen, Herr Beiwald. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für ein kurzes Gespräch mit mir nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Zu Beginn möchte ich Sie gerne kurz vorstellen, Herr Maywald. Sie sind Soziologe und Honorarprofessor für Kinderrechte und Kinderschutz an der Fachhochschule Potsdam. Sie sind Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums und Sie waren viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe und im Kinder- und Jugendgesundheitsbereich tätig. Außerdem sind Sie Autor zahlreicher Fachbücher und Sie bieten Vorträge und Fortbildungen im pädagogischen, gesundheitlichen und auch im juristischen Bereich an. In der neuesten Kleinstkinderausgabe schreiben Sie über das sensible Thema der frühkindlichen Sexualität, das für viele pädagogische Fachkräfte nach wie vor mit verschiedenen Tabus verbunden ist. Das führt auch oft zu Unsicherheiten im Umgang mit kindlicher Sexualität und ihren verschiedenen Ausprägungen. Vielleicht können Sie zu Beginn einmal kurz umreißen, was unter frühkindlicher Sexualität überhaupt zu verstehen ist und wodurch unterscheidet sie sich denn von der Sexualität von Jugendlichen und Erwachsenen?
Ja, gerne. Zunächst meine ich, sollten wir uns bewusst machen, dass Sexualität zu jedem Menschen dazugehört. Es ist ein zentraler Aspekt des Menschen und zwar über die gesamte Lebensspanne hinweg. Das heißt im Grunde genommen von der Zeugung über die Geburt bis zum letzten Atemzug. Und natürlich ist es nicht ein Entwicklungsbereich, der erst später einsetzt. Das wäre ja auch sehr eigenartig, wenn alle Entwicklungsbereiche, also nehmen wir die motorische Entwicklung, die sprachliche oder die psychosoziale Entwicklung, natürlich von der Geburt spätestens an loslegen und die psychosexuelle erst später, also zum Beispiel in der Pubertät, das wäre ja überhaupt nicht vorstellbar. Also insoweit gehört die Entwicklung der Sexualität bzw. die psychosexuelle Entwicklung von Beginn an als Bestandteil der Gesamtentwicklung bei jedem Kind natürlich selbstverständlich mit dazu. Aber Sie haben es gerade schon angedeutet, tatsächlich unterscheidet sich frühkindliche Sexualität oder Formen frühkindlicher Sexualität deutlich fundamental von sexuellen Ausprägungen in späteren Lebensaltern, also insbesondere eben im Jugendalter und dann natürlich auch im Erwachsenenalter. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass wir hier ganz besonderen Schutz benötigen, denn wie wir alle wissen, jede Form von Sexualität von Jugendlichen oder Erwachsenen mit Kindern ist absolut verboten, tabuisiert und auch strafbar. Aber jetzt zu Ihrer Frage, nämlich was sind denn genau die Unterschiede? Und wenn wir uns junge Kinder, sehr junge Kinder anschauen, also einjährige, zweijährige, dreijährige Kinder, dann ist das, was wir als Erwachsene, denn die Kinder sprechen ja nicht davon, dass sie sexuell aktiv sind. Das ist eine Erwachsene-Zuschreibung. Wir betrachten das, wo Kinder ihren Körper selbst entdecken, erkunden, neugierig sind, sich einfach auch interessieren für sich, aber auch für andere Menschen und dann ja auch zunehmend Fragen stellen. Sehr im Vordergrund steht das Spielerische. Das heißt, das einfach nur Neugierverhalten zeigen, das Spontane, was Kinder ja in diesem jungen Alter auszeichnet, die Entdeckung mit allen Sinnen, die bei jungen Kindern ja eine Rolle spielt, das Hier und Jetzt, also jetzt fühle ich mich wohl oder habe dieses oder jenes Bedürfnis, mal an meinen Zehen zu schauen oder also tatsächlich den gesamten Körper ja zu entdecken. Es ist nicht mit Hintergedanken versehen, wie wir das bei jugendlichen Erwachsenen kennen. Es ist sehr auf die eigene Person bezogen, also das, was wir egozentrisch nennen. Einfach der Wunsch nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Wohlgefühl, auch in einem gewissen Maße nach Lustgefühl spielt eine Rolle. Und die Unbefangenheit, die ja junge Kinder generell, aber auch in diesem Bereich auszeichnet.
Wunderbar. Sie sprachen jetzt von den unterschiedlichen Bereichen, auch die anderen Bereiche, nicht nur die Sexualität. Aber wenn wir jetzt bei der Sexualität bleiben, insbesondere bei den Kindern im Alter zwischen 1 und 3 Jahren, welche Entwicklungsschritte lassen sich hier denn konkret beobachten bei kleinen Kindern?
Ich kann natürlich nur einige Aspekte nennen, es ist ein Riesenthema. Ich will zunächst sagen, dass die psychosexuelle Entwicklung auch im Säuglingsalter schon eine Rolle spielt. Ganz sicher auch das Schmusen, das Liebkosen, das überhaupt körperlicher Kontakt ist ja extrem wichtig für eine gesunde Entwicklung schon von Anfang an. Aber tatsächlich möchte ich mich jetzt auf das 2. und 3. Lebensjahr konzentrieren. Da sind andere Aspekte hinzukommend, unter anderem auch die Frage der geschlechtlichen Identität. Früher übrigens noch, Sigmund Freud hat gedacht, dass Kinder erst so mit 3, 4 Jahren tatsächlich ein Wissen darüber erlangen, ob sie junge Mädchen sind und auch andere Menschen zuordnen können. Da hat er sich geirrt, nicht überall hat er recht behalten. Wir wissen heute, dass das viel früher schon der Fall ist, dass schon 1,5-jährige Kinder ziemlich zuverlässig sich einem Geschlecht zuordnen können und auch andere Menschen danach einteilen. Das heißt, alles, was mit Geschlechtsidentitätsentwicklung zu tun hat, findet in diesem Alter sicherlich statt. Aber natürlich auch weiterhin das große Bedürfnis nach Körperkontakt. Auch 1- und 2-jährige Kinder, sie lieben es, zu schmusen, auf dem Schoß von vertrauten Personen zu sitzen, die natürlich auch die Grenzen wahren. Das gehört ja immer mit dazu. Dann auch Geschlechtsrollenverständnis durchaus, dass sie sich Erwartungen anpassen, die sie an sie gerichtet sehen. Da sind wir natürlich gefragt, nicht Kinder auf bestimmtes Rollenverhalten festzulegen, weil doch Kinder eine große Neigung haben, eben auch unseren Vorstellungen dann zu entsprechen. Aber auch andere Aspekte. Vielleicht kennen viele Fachkräfte in der Praxis auch diese berühmte Schau- und Zeigelust, gerade so bei den 1,5-, 2-Jährigen, die sich manchmal sogar ganz gerne nackt anderen zeigen und sich dabei richtig wohlfühlen. Das hört übrigens üblicherweise dann, wenn sie ein bisschen älter werden, auf, weil dann das Schamgefühl zunimmt und sie auch merken, dass es auch bei anderen Menschen Befremden auslöst, wenn sie sich zum Beispiel in einem halb öffentlichen Bereich nackt zeigen. Aber es gibt diese Phase durchaus, wo sie das auch genießen. Wir müssen da aufpassen, dass Grenzen gewahrt, auch Privatsphäre Grenzen gewahrt bleiben. Aber dann auch ja, das, was so mit dem Trotzalter ja auch verbunden wird, dass die Machtkämpfe und mein, dein eine Rolle spielen, die Abgrenzung von anderen, auch das gehört hier dazu. Und dann, wenn Sie 2, 2,5, 3 Sprachexplosionen, Sie auch viele Begriffe kennenlernen, dann tatsächlich auch erste Begriffe für die Genitalien, für die Geschlechtsorgane vorhanden sind. Je nachdem natürlich, wie weit das auch von Ihrer sozialen Umgebung unterstützt, gebilligt wird. Kinder merken sehr genau, was erlaubt, was verboten ist, was wir nicht gut finden, wo wir vielleicht auch selbst Schwierigkeiten haben und sie passen sich dem an. Übrigens auch, ich sagte es schon, die Schamentwicklung. Scham ist eine sogenannte sekundäre Emotion im 2. Lebensjahr bereits beginnend und sie setzen Schamgrenzen. Also zum Beispiel möchten sie nicht mehr von jeder Person auf die Toilette begleitet werden. Mhm. Und das sollten wir natürlich auch achten. Und auch soziale Regeln und Normen sind in diesem Alter schon sehr ja, deutlich sich entwickeln. Also zum Beispiel, dass sie zwischen unterschiedlichen Regionen oder Zonen von Privatheit unterscheiden. Dass eben in einem Toilettenbereich etwas anderes möglich ist als im Gruppenraum oder vielleicht im Außengelände. Und das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Entwicklungsschritt, dass sie lernen, dass eben ja, Sexualität, der eigene Körper nicht ohne Grenzen für alle Menschen sichtbar sein soll, sondern dass es eben ein Bedürfnis nach Privatsphäre gibt.
Mhm. Ganz spannend fand ich den Aspekt, den Sie gleich zu Anfang erwähnt haben, mit der Entwicklung der Geschlechtsidentität. In der Realität sieht es ja oft so aus, dass Jungen und Mädchen noch unterschiedlich behandelt werden von Eltern in der Kita. Welche Maßnahmen können Fachkräfte denn bereits im 3-Bereich umsetzen, um die Lebenssituation und die Interessen aller Geschlechter zu berücksichtigen und den Alltag in der Kita auch geschlechtergerecht zu gestalten?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir müssen bei uns selbst beginnen. Wir alle sind aufgewachsen mit bestimmten Rollenklischees, mit Zuschreibung, was ein Mädchen tun soll oder nicht tun darf und genauso bei den Jungs. Und sich dessen bewusst zu sein, ist ja eigentlich ein erster Schritt, dass wir selbst auch nicht frei von diesen Vorstellungen sind. Und gehen wir in unsere Umwelt hinein, also Medien und Werbeaspekte spielen hier ja auch eine Rolle. Also wir sind ja auch gar nicht ganz alleine hier einflussnehmend auf die Kinder. Ich glaube, Selbstreflexion, auch die Reflexion im Team über solche Klischees, über solche Zuschreibungen und Stereotypien, das ist eigentlich der Anfang von kritischem Umgang damit. Natürlich sollten wir diskriminierungsfrei Angebote an alle Kinder machen. Also die Begleitung der Einzigartigkeit jedes Kindes, würde ich sagen, ist ein großes Thema hier. Wir sollten aber auch ein bisschen tolerant sein. Ich will mal einen Punkt ansprechen. Es ist nicht untypisch, dass gerade so dreijährige Kinder, dreieinhalb, dann insbesondere auch doch typische Jungen- oder Mädchenspiele bevorzugen. Also nehmen wir den Klassiker, dass Mädchen gerne mit Puppen spielen und die Jungen sich mit den Baggerführern identifizieren oder den Polizisten. Das ist nicht untypisch und ich würde sogar behaupten, es ist nicht allein von unseren Vorstellungen abhängig. Da spielen viele Aspekte bis in die hormonellen Zusammenhänge eine Rolle. Ich glaube, wir sollten es nicht fördern. Ich würde natürlich nicht den Jungen nur die in Anführungszeichen typisch jungen Figuren oder Spiele anbieten und bei den Mädels genauso. Das ist natürlich nicht fachgerecht. Wir sollten offene Angebote machen. Andererseits aber sollten wir es auch nicht verhindern. Es sind oft Übergangsphänomene. Also das, um es deutlich zu sagen, wenn ein Junge sich also monatelang nur mit Polizisten und Baggerführern befasst, heißt es nicht, dass aus ihm ein Macho wird. Es sind oft Übergangsphänomene. Das heißt, die Kinder wollen sich vergewissern, dass sie eben ein Junge oder ein Mädchen oder auch, es gibt ja auch noch durchaus Alternative, es gibt ja nicht nur zwei Geschlechter und diese Vergewisserung, diese Selbstvergewisserung ist auch sehr wichtig für Kinder. Und oft ist es dann nach einer Zeit auch vorbei. Wir sollten es nicht fördern. Da bin ich schon klarer Auffassung, dass wir also nicht Vorgaben machen, sondern eben die Entwicklung des Kindes begleiten und nicht eigene Vorstellungen einem Kind überstülpen. Aber wenn die Kinder nun großen Wert darauf legen, auch bestimmte typisierende Spiele zu machen, sollten wir auch nicht dagegen arbeiten. Meistens, wie gesagt, hat es sich nach einiger Zeit und Kinder sind durchaus in der Lage, auch offene Rollenvorstellungen einzunehmen.
Mhm. Kleinkinder haben ja auch zum Thema Sexualität gerne schon die eine oder andere Frage, nicht nur an ihre Eltern, sondern eben auch an die Erzieherinnen und Erzieher in der Kita. Viele Fachkräfte sind dann unsicher, wie sie diese Fragen beantworten können oder sollen und insbesondere, welche Sprache sie hierfür verwenden. Wie kann Ihrer Meinung nach eine frühe und altersgerechte Sexualaufklärung bei Kindern unter 3 Jahren denn aussehen?
Da sind ja mehrere Fragen gleich mit verbunden. Ja. Ich fange mal mit der Sprache an und tatsächlich bin ich ein deutlicher Vertreter derjenigen, die für eine fachlich korrekte Sprache plädieren. Es hat viele Vorteile, es ist diskriminierungsfrei, es ist korrekt eben fachlich. Es ist intersubjektiv verstehbar, das heißt, ich empfehle sehr, keine verniedlichenden Begriffe zu verwenden, sondern auch dann, wenn Kinder oder auch Eltern andere Begriffe in die Kita hineinbringen, doch eben fachlich die korrekten Begriffe, also die primären Genitalien eben mit Penis und Vulva zu bezeichnen. Soweit erstmal zur Sprache. Wobei ich wiederum andererseits Kinder nicht kritisieren würde oder auch Eltern nicht. Ausnahme wäre sexistische Sprache. Das würde ich nicht akzeptieren. Da würde ich immer ein Stoppzeichen setzen. Aber wenn die Kinder selbst oder Eltern verniedlichende Begriffe beispielsweise verwenden, ich würde sie nicht übernehmen, aber ich würde auch nicht dagegen arbeiten, weil ich finde, jeder Mensch, abgesehen von sexistischer Sprache, hat auch das Recht, eigene Begriffe zu verwenden. Aber wir sollten es nicht den Kindern vorgeben und diese Begriffe auch nicht übernehmen. Soweit zur Sprache. Dann war aber ja auch Ihre Frage in Richtung, wie beantworten wir denn Fragen der Kinder? Ich will es mal konkret machen. Also der Klassiker ist ja, wenn ein Kind fragt, sag mal, wie kommen die Kinder eigentlich da in den Bauch und kriegen die da überhaupt Luft? Und diese Fragen, die ja Kinder oft mit großer Neugier auch stellen, häufig anlassbezogen. Also eine Mutter in der Kita ist vielleicht erneut schwanger. Und das Kind fragt sich eben dabei, wie das eigentlich funktioniert. Da habe ich eine sehr klare Auffassung. Natürlich gehört Liebe, Sexualität, Schwangerschaft, Geburt zur Realität der Umgebung des Menschen. Und wenn Kinder konkrete Fragen haben, haben sie auch ein Recht auf Antwort. Das ist ja auch ein Bildungsthema. Auch in den Bildungsrahmenplänen der Bundesländer ist es dort als Bildungsthema aufgegriffen und wir haben einen Bildungsauftrag und sollten hier auch Antworten geben können. Wobei wir ein bisschen aufpassen müssen, wir neigen manchmal dazu, Antworten auf Fragen zu geben, die die Kinder gar nicht haben. Da müssen wir ein bisschen schauen, also dass wir wirklich den Versuch des Verstehens, was interessiert das Kind eigentlich? Ist es jetzt wirklich, sind es die biologischen Zusammenhänge, die für manche Kinder überhaupt nicht von Interesse sind, sondern eher wollen sie wissen, was sie vielleicht schon ahnen, dass da irgendwie Papa und Mama zusammen haben kommen müssen. Und das ist eigentlich eher das Thema und nicht Eileiter, Eizelle und Samenzelle. Das sind ja eher oft erwachsene Vorstellungen, die da eine Rolle spielen. Also wir sollten die Fragen der Kinder beantworten, aber wir sollten zunächst herausfinden, was interessiert das Kind eigentlich? Sind es wirklich eher kognitive Aspekte, sind es mehr die sozial-emotionalen Aspekte von Liebe, Sexualität, die ein Kind entwickelt. Aber wenn wir den Eindruck haben, dass eine bestimmte Frage auftaucht, sollten wir sie auch beantworten. Etwas anders würde ich es übrigens sehen, was die Frage betrifft, ob wir Kindern Themen zumuten sollten. Also jetzt nicht etwas, was sie fragen, da finde ich, haben sie ein Recht auf eine Antwort. Aber ob wir zum Beispiel Projekte anbieten sollten, rund um Schwangerschaft, Sexualität, Liebe, Geburt und so weiter, da habe ich ein bisschen eine differenzierte Auffassung, weil wir davon ausgehen müssen, dass auch für viele Eltern das kein einfaches Thema ist. Und manchmal Eltern auch der Auffassung sind, dass Sexualaufklärung eigentlich in die Familie gehört und nicht in die Kita. Das heißt, das ist ein sehr sensibles Thema und auch deshalb sensibel, weil Kita keine Pflichtveranstaltung ist. Das heißt, Eltern könnten im Prinzip ihr Kind jederzeit aus der Kita nehmen oder auch aus einer Tagespflegestelle oder auch sagen, nächste Woche kommt mein Kind nicht. Das ist nicht wie die Schule. Da ist ja Sexualkundeunterricht eine Pflichtveranstaltung und Eltern sind nicht berechtigt, ihr Kind abzumelden. Aber in der Kita ist das anders. Da sind wir doch sehr auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. Und gerade bei einem solch sensiblen Thema empfehle ich, wenn eine Kita oder auch eine Tagespflegeperson Themen selbst einbringen möchte, vielleicht auch über Bilderbücher oder Projektmaterialien, da empfehle ich sehr, die Eltern vorher zu informieren und auch für ihre Zustimmung zu werben, um sie einfach mit ins Boot zu holen. Übrigens, viele Eltern sind heilfroh, wenn wir es aufgreifen, weil sie selbst oft auch Schwierigkeiten damit haben. Aber ich empfehle, sie nicht vor den Kopf zu stoßen, sondern tatsächlich sie vorab darüber zu informieren, dass wir dieses Thema auf die eine oder andere Weise einbringen möchten.
Insgesamt plädieren Sie ja für eine ganzheitliche Sexualpädagogik. Und diese umfasst ja neben der sexuellen Aufklärung und Bildung, über die wir jetzt eben schon gesprochen haben, auch den Schutz vor sexualisierter Gewalt. Welche Präventionsmaßnahmen können Fachkräfte denn ergreifen, um sexualisierte Gewalt in der Kita wirksam vorzubeugen?
Zunächst mal tatsächlich ganz grundsätzlich, wir wissen, das ist nicht nur eine Meinung, sondern es gibt auch entsprechende Untersuchungen, dass Information der Kinder, dass Bildung, genauso übrigens auch wie eine kindgerechte Beteiligung an den Themen, selbst Schutzfaktoren sind. Das heißt, Kinderschutz, und das meine ich ja mit ganzheitlicher Herangehensweise, wird auch gestärkt durch Information und Bildung der Kinder und auch durch eine eben kindgerechte Partizipation. Auch jemand wie Jörg Feger, der in Deutschland sich, glaube ich, am besten mit sexuellem Missbrauch auskennt, sagt immer wieder, dass sexuelle Bildung selbst ein Schutzfaktor ist und dass Schutz, Förderung und Beteiligung der Kinder aufs Engste miteinander zusammenhängen. Also soweit erstmal generell zu diesem Zusammenhang. Aber ganz konkret, Sie haben ja gefragt, was können denn Fachkräfte tun? Ich würde auch hier wieder sagen, wir sollten bei uns selbst anfangen. Also Prävention beginnt damit, dass wir selbst ja die Grenzen von Kindern wahren, dass wir nicht einfach von hinten einem Kind übers Gesicht wischen oder auch bei den Pflegehandlungen, was die Sauberkeit betrifft, eben achtsam mit Kindern umgehen. Ich bin ein großer Fan von dem Begriff beziehungsvoller Pflege. Das geht ja auf die Pickler-Pädagogik zurück, dass es eben nicht um Maßnahmen an einem Objekt geht. Es geht um einen Menschen, dem gegenüber wir eben in eine Beziehung treten und natürlich achtsam, wertschätzend, auch das Kind immer wieder anschauend und um sein Einverständnis werbend oder auch Äußerungen des Kindes ernst nehmen, was vielleicht diesem Kind nicht so angenehm ist. Nähe und Distanz wahren, das geht ja schon los, wie einsehbar ein Wickelbereich beispielsweise ist, ob da andere Kinder auch dazukommen können und wer eigentlich darüber entscheidet, dass diese Kinder vielleicht auch dabei sein können oder nicht. Und insoweit würde ich sagen, Prävention beginnt eigentlich beim eigenen Handeln im Alltag. Das wäre für mich der wichtigste Punkt. Ein zweiter, die Wahrung der Privatsphäre von Kindern. Also ich glaube, es gibt keine Kita in Deutschland, die nicht ab und zu miterlebt, dass ein Kind masturbiert in der Kita. Das kommt nicht jede Woche vor und auch nicht bei den meisten Kindern, aber es kommt eben immer wieder vor. Und auch da geht es darum, einerseits nicht beschämende oder gar bestrafende Haltung einzunehmen. Das ist natürlich der eine Punkt, aber andererseits auch darauf zu achten, dass ein Kind den notwendigen Schutz dabei hat und das beispielsweise nicht im Morgenkreis macht, sondern in einer geschützten Situation, auf die wir natürlich achten müssen, oder Kinder, die im Außengelände masturbieren. Da würde ich auf jeden Fall eingreifen. Nicht, dass die Masturbation kritisieren, aber das ist einfach gefährlich für ein Kind, dass hier andere nicht nur selbst vielleicht sich beschämt fühlen, sondern tatsächlich das Kind auch in üble Diskriminierungs- oder sogar Gewaltsituationen kommen kann. Und Achtung der Privatsphäre wäre ein zweiter Punkt. Und der dritte, dass wir auch sehr sensibel sein sollten, wenn es um Übergriffe oder Grenzverletzungen unter Kindern geht. Das ist ja auch nicht ganz selten. Das kann manchmal relativ harmlos sein. Also ein Kind zieht einem anderen Jungen am Penis, nehmen wir mal an. Das kann im Überschwang ein bisschen nicht ganz aufmerksam gewesen sein, aber es kann eben auch durchaus ein bewusster Übergriff sein, der auch nicht einfach nur lächerlich gemacht werden kann, sondern der ernst genommen werden muss, wo auch ein deutliches Stoppzeichen passieren muss. Also für mich ist Prävention vor allem im Alltag auf verschiedenen Ebenen wichtig. Natürlich darüber hinaus gibt es auch Präventionsangebote oder Programme. Ich erinnere vielleicht an Petze in Kiel, an Arminia in München, an Zartbitter in Köln, die auch Angebote haben, präventiver Art, die finde ich auch sinnvoll und in Ordnung. Aber aus meiner Sicht ist das Wichtigste eigentlich, dass wir im Alltag wertschätzend, grenzenachtend, bei uns beginnend, aber natürlich auch das Verhalten der Kinder untereinander betreffend hier im Blick haben.
Vielen Dank, Herr Maywald, für diesen kurzen Einblick in die frühkindliche Sexualität und in die Sexualpädagogik. Vielleicht konnten wir mit diesem Gespräch ja einen kleinen Beitrag leisten, mögliche Unsicherheiten einiger Fachkräfte im Umgang mit dem Thema frühkindlicher Sexualität abzubauen. Und wer sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte, der findet in unserer Kleinkinderausgabe 625 einen ausführlichen Beitrag von Herrn Professor Maywald sowie viele weitere Hintergrundinfos und konkrete Praxistipps, zum Beispiel eben, wie Sie auch gerade schon angesprochen haben, wie Fachkräfte reagieren können, wenn Grenzverletzungen unter Kleinkindern auftreten. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Maywald, für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Informationen. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen konnte.
Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite. Dankeschön.
Gemeinsam wachsen und gemeinsam lernen. Schön, dass ich reingehört habe. Bis bald.
Umfangreiches Fachwissen für die Betreuung der Jüngsten findet ihr auf www.kleinskinder.de.